Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und vielen, vielen lieben Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast und vor allen Dingen auch denen davor. Immer wieder schön von euch zu hören, dass ihr A, mithört und auf der anderen Seite natürlich auch wieder tolle Vorschläge mit einbringt. Das ermuntert einen und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also von daher gerne weitere Meldungen geben für das, was ihr dann hören möchtet, für welche Gäste wir einladen können und was ihr vielleicht ansonsten für Themen noch so habt, die auch mit besprochen werden sollen. Nur ganz nebenbei, wir haben über 100.000 Downloads mittlerweile mit diesem Podcast, zumindest auf einem Channel. Das macht schon ein bisschen Mut und Freude. Also von daher für das, was wir hier so nebenbei machen als Spaß, ist das, denke ich mal, ganz nett und auch okay. Und wir begrüßen Frank Kienle, Geschäftsführer vom HKI Industrieverband Haus, Heiz und Küchentechnik. Ein herzliches Willkommen.
Ja, schönen Dank für die Möglichkeit, hier kurz ein bisschen was über den HKI-Verband und auch unsere teilweise gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der Holzverbrennung, dass wir da einfach mal auch ein bisschen vielleicht Licht ins Dunkel der Gesetzgebung hier in Deutschland oder auch in Europa geben können.
Dafür bist du der richtige Fachmann, weil du beschäftigst dich jeden Tag damit und da kommen wir gleich auch ins Detail. Und darüber hinaus freue ich mich aber auch, dass Michael Pöblau hier mit zu Gast ist in unserem Podcast. Michael, ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du auch Zeit hast, mit dabei zu sein. Du bist in dem Bereich bei Wöhler Geschäftsführer und hauptsächlich für den Bereich Forschung und Entwicklung und gesamtentwicklungstechnisch auch zuständig. Unter anderem natürlich passend auch hierzu zu dem Thema Staubmessung.
Jo, so ist das. Ja, kann ich nichts hinzufügen.
Ja, genau. Okay, Frank, du hast jetzt schon ein paar Worte gesagt zum HKI. Jetzt ist natürlich nicht jedem das ein Begriff. Ich hoffe, es ist jedem Begriff, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt zuhört, der noch nicht ganz so weiß, in welche Ecke ihr gehört bzw. was macht. Vielleicht kannst du so ein bisschen umreißen halt, was macht der Verband, was machst du und wer gehört alles mit dazu? Weil das ist ja ein immens großer Teil, den ihr auch vertretet.
Ja, der Industrieverband HKI vertritt im Grunde ungefähr 240 Mitglieder in zwei Teilsektoren. Das eine ist im Wesentlichen, dass die häuslichen Feuerstätten für Holz, Gas und Öl. Und der andere Teilsektor, das ist der Bereich Großkücheneinrichtungen, der uns hier wahrscheinlich heute jetzt nicht allzu viel weiter interessieren wird. Das ist ungefähr etwa genauso groß, also etwa 120 Unternehmen in beiden Sektoren. Es kommen noch hinzu drei große Spieler im Bereich der weißen Ware. Wir haben dort auch noch mit dem Thema Gasherde zu tun. Insofern ist das alles, was mit Kochen und Heizen im Wohnraum zu tun hat, das, was uns da auch gemeinsam beschäftigt. Wir haben nichts zu tun oder beschäftigen uns nur nachgelagert der Thematik Kesselanlagen, sprich also Heizungen, die typischerweise im Keller stehen und die Wärmeverteilung über Wasser machen. Das machen wir eben nicht. Da gibt es dann einen anderen Verband, den BDH, der das letztlich verfolgt. Wir sind selbst relativ intensiv im Bereich der Normung unterwegs, will heißen, wir unterhalten nebenbei einen externen Normenausschuss des Instituts für Normung in Berlin. Dieser externe Normenausschuss beschäftigt sich unter anderem eben in den Produktsegmenten, die der Verband repräsentiert, auch mit den zugehörigen Normen, weitestgehend auf europäischer Ebene, teilweise aber auch auf nationaler Ebene. Vielleicht noch ein kurzes Wort zur Historie. Man kann sich ja die Frage stellen, wie kommt das, diese beiden Teilsektoren oder diese beiden Teilverbände? Da gibt es tatsächlich eine Gemeinsamkeit, das liegt in den 60er Jahren, man muss heute sagen letztes Jahrhundert. Da haben eben Unternehmen, ungefähr 30 an der Zahl, Holz- und Kohleherde für einmal Haushalt und einmal für den Gewerbe gebaut. Und das ist der Ursprung letztlich eigentlich dieser beiden Teilverbände, wobei der Verband Großkücheneinrichtungen heute mit dem Thema Holz oder Kohle gar nichts mehr zu tun hat. Das ist alles Gas oder weitestgehend elektrisch beheizt.
Und jetzt ist natürlich gerade das Stichwort Normung, hast du ja gesagt, da bist du jetzt selber ganz aktiv und auch viel unterwegs. Wenn du so ein bisschen zurückblickst über die letzten Jahre oder vielleicht auch noch Jahrzehnte, ist der europäische Anteil mittlerweile der wichtigste und der viel größere als national noch zu bearbeiten?
Unbedingt. Also das ist in den letzten Jahren gestiegen. Wir haben also heute gerade noch in einem einzigen Teilsektor, das ist das Thema Lebensmittelhygiene, nationale Normen. Mhm. Wobei auch das sich gerade mehr oder weniger tagesaktuell verändert, weil es wurde soeben ein europäisches Komitee zu dem Thema Lebensmittelhygiene gegründet. Das spielt im Übrigen nicht alleine in der Gewerbegastronomie, also in der Großküche, eine Rolle, sondern auch im Bereich Haushaltsherde, weil auch dort selbstverständlich Lebensmittel zum Einsatz kommen und dann sind bestimmte Normen, die verfolgt werden müssen. Im Übrigen vielleicht an der Stelle auch direkt noch ein Wort. Normen macht man ja normalerweise eben nicht zum Spaß, sondern sie sind im Grunde genommen eigentlich die Umsetzung oder die Detaillierung von europäischen Regularien. Und diese europäischen Regularien sind, ich würde mal vielleicht sagen, in den letzten 20 Jahren genauso angestiegen wie unsere Mitglieder. Das heißt, wir haben also kein bisschen von Entbürokratisierung hier in Deutschland oder in Europa, sondern das wird immer mehr. Ja. Und auch am Ende die Belastung für die Unternehmen immer größer, sodass die Unternehmen, letztlich gerade kleine Unternehmen, für die wir stehen, gezwungen sind, sich am Ende zusammenzutun und im Grunde über den Verband letztlich die notwendigen Informationen aus Europa oder auch aus Berlin zu besorgen, damit sie eben ihr Geschäft betreiben können.
Das heißt, deine Brüsseler Arbeit in Anführungsstrichen und die Verbandsarbeit wird mehr in Brüssel stattfinden und die Informationen zu besorgen und zu organisieren und weiterzugeben als fast nur in Berlin, ne?
Ich würde jetzt mal sagen, was die regulatorische Seite betrifft, ja, da ist tatsächlich heute bestimmt 80% dessen, was an Gesetzgebung kommt, aus Brüssel, mit einer kleinen Ausnahme. Das betrifft ausgerechnet unseren gemeinsamen Bereich der Holzverfeuerung, weil die Emissionsgesetzgebung im Augenblick noch relativ stark national geprägt ist. Also auch hier ist das Thema Berlin durchaus von großem Interesse, was am Ende auch dazu geführt hat, ihr habt jetzt noch gar nichts gesagt über die Größe des Verbandes, das ist ja mal die Mitglieder und zum anderen haben wir 13 Mitarbeiter, von denen einer in Berlin sitzt und einer in Brüssel sitzt. Das heißt, genau eben das Thema Besorgung von Informationen, die wir typischerweise in Frankfurt dann weiterverarbeiten. Über das Thema Normung reden, da ist das ein bisschen anders, weil das auf dem sogenannten nationalen Delegationsprinzip beruht. Das heißt, dort gibt es sogenannte deutsche Spiegelgremien, die von uns letztlich organisiert, betreut und auch inhaltlich betreut werden. Das geht bei uns vielleicht ein Stückchen auch weiter als beim Institut für Normung. Dort wird das im Wesentlichen administrativ gemanagt. Bei uns durch die Nähe mit dem Verband ist auch relativ viel inhaltliche Arbeit.
Damit konnte man jetzt schon mal so einen kleinen Umriss kriegen, um das, was ihr solch kümmert und beziehungsweise auch bearbeiten müsst. Michael, da bei dir im Segment ist das ja eher dann wahrscheinlich mehr so BIMV national zu sehen mit dem Regulatorium, zu gucken, wie das da umgesetzt werden kann. Stichwort VDI und ähnliches, ne?
Ja, das hängt jetzt natürlich so ein bisschen von der Messgröße ab. Also wenn wir so Partikelmesstechnik, dann ist das natürlich ein sehr deutsches Thema momentan. Was uns da hier bewegt bei Wöhler, einfach weil es da in Deutschland, glaube ich, die meisten Anforderungen gibt. Viele andere Länder tun sich da, glaube ich, eher schwer, auch weil die Verfahren vielleicht nicht unbedingt ganz einfach sind und in manchen Ländern dadurch dann deshalb nicht so der Fokus darauf liegt, weil die Messtechnik halt ein Stück weit komplex ist. Bei anderen Sachen wie jetzt ganz normale Abgasanalyse, also Emissionsmessung, CO, Sauerstoff und so weiter, gibt es natürlich schon in den ganzen europäischen Ländern auch Anforderungen an die jeweilige Messtechnik oder an die Grenzwerte, die da eingehalten werden müssen. Und da gibt es natürlich dann schon wieder einen europäischen Rahmen in dem Bereich, den Frank gerade ansprach, was so Partikelemissionen angeht. Da ist das tatsächlich momentan, glaube ich, eher noch ein sehr deutsches Thema, zumindest, dass da gemessen wird. Grundsätzlich ist es da natürlich aber auch so, dass da von oben nach unten herabgebrochen wird. Also es gibt irgendwelche WHO-Vorgaben, die man dann versucht, auf europäische Normen oder auf europäische Ebene runterzubrechen und dann wieder in das Nationale. Also das ist schon immer so Top-to-Button-Prinzip. Mhm.
Wir kommen ja vielleicht auch gleich noch zu, was aktuell gesetzmäßig da läuft oder nicht läuft. Jetzt ist ja so, Frank, du hast es auch vorhin gesagt gehabt, dass da viele Sachen da im Fluss sind. Gerade Anfang des Jahres für 2024 Austauschfrist, ne, bezüglich Kachel- und Kaminöfen war ein Riesenthema und ist, glaube ich, auch noch ein Riesenthema für euch, wo vielleicht der eine oder andere nicht ganz so das verstanden hat, wie soll das und kann das kommuniziert werden und sicherlich auch draußen nicht ganz so weitergegeben wurde. Vielleicht kannst du da nochmal an der einen oder anderen Stelle das so ein bisschen klarstellen, richtigstellen und wie auch wirklich die Sicht der Dinge ist.
Ja, tatsächlich ist es so, dass in 2010, als die erste BIM-Show, die zurzeit ja noch ihre Gültigkeit hat, verabschiedet worden ist, sind wir daran maßgeblich beteiligt gewesen, dass eine Regelung auch für Altanlagen her musste, weil durch die Langlebigkeit der Produkte letztlich nicht sichergestellt ist, dass dann ein entsprechender Austausch stattfindet, der mit einer Emissionsminderung verbunden ist. Also moderne Geräte haben heute deutlich weniger Staub oder auch andere Komponenten wie organische Kohlenwasserstoffe als Abgaskomponenten, sodass also im Sinne der Luftreinhaltung letztlich ein Austausch von Geräten vonnöten war. Wir reden über in Deutschland etwa 11 Millionen Geräte, die, von denen in drei Stufen bereits ungefähr vermutlich so zwischen 4 und 5 Millionen Geräte ausgetauscht worden sind seit 2010. Es ist jetzt für Ende des Jahres 2024 eben die nächste und letzte Stufe dieser Austauschregel gesetzt. Und die betrifft Geräte, die letztlich bis 2010 installiert worden sind und eben entsprechend nicht Mindestanforderungen gemäß der ersten BIM-Show einhalten können. Das sind 150 Milligramm Staub und 4 Gramm CO, die als Mindestgrenzwerte gesetzt werden müssen. Und ich darf hier nochmal betonen, das bezieht sich typischerweise auf Prüfstandsmessungen und nicht auf Messungen vor Ort. Denn da muss man aus meiner Sicht zwingend unterscheiden. Da kommen wir aber vielleicht nachher gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es um die Frage, gibt es eine Revision der BIM-Show, gehen wird. Und insofern lass mich ergänzen, ist in der Öffentlichkeit sehr viel die Rede von einem Verbot für Kaminöfen. Das stimmt eben so nicht. Das ist ein Austausch von sehr alten Geräten, die hohe Emissionen aufweisen. Und es gibt neben dem Austausch auch noch die Möglichkeit, das Gerät entweder stillzulegen, klar, oder nachzurüsten. Inzwischen sind ja doch eine Reihe von Technologien am Markt verfügbar, um nachgeschaltet auf das Gerät letztlich eben die Emissionsminderung so zu betreiben, dass das akzeptabel wird. Wir haben hier natürlich ganz klar das gemeinsame Ziel, die Luftqualität weiter zu verbessern. Und auch, ich würde mal an der Stelle noch sagen, die Industrie arbeitet weiter daran. Also wir sind da noch nicht am Ende. Das ist ein fließender Prozess, kennt man auch aus dem Automobilbereich, dass unter dem Stichwort der entsprechenden Reinhaltestufen 1, 2, 3 bis inzwischen 6 bei den Kfz. Und so ähnlich ist das hier auch. Man darf auch erwarten, dass sich da weitere Verschärfungen ergeben in den nächsten Jahren.
Also die Polemik, die da draußen betrieben wird, so nach dem Motto, das geht alles nicht mehr, der muss raus zum Jahresende, dem ist nicht so. Das entkräftest du damit. Du sagst natürlich, dass man nachgucken muss. Ihr habt auf der einen Seite eine Datenbank, glaube ich, die vielleicht in dem Zuge nochmal erwähnenswert wäre. Und auf der anderen Seite, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was zu der Technik sagen, weil du gesagt hast, natürlich sind die Hersteller daran, auch die Technik nachzurüsten oder nachzuliefern, in welcher Form das denn geht oder möglich gemacht werden kann.
Ja, die Datenbank, die wir letztlich seit inzwischen, ja, kurz nach der BIMSCH, also ich sag mal, sicher mehr als 10 Jahre betreiben, beinhaltet ungefähr 6000 Typen von Feuerungen, also häuslichen Feuerungen, die auf der einen Seite Altgeräte sind. Also da ist das Ziel, letztlich nachvollziehen zu können, inwieweit Geräte eben noch weiter betrieben werden dürfen oder können oder eben nicht, inwieweit sie nachgerüstet oder ersetzt werden müssen. Das beinhaltet natürlich auch moderne Geräte, die dann eben entsprechend weniger Emissionen aufweisen. Deine Frage, wie geht das? Zunächst muss man vielleicht sagen, gegenüber den Geräten, wie man sie von früher kennt, hat sich optisch erstmal gar nicht so viel getan. Und das hat vornehmlich damit zu tun, dass man in diese jetzt gültige zweite Stufe der ersten BIM-Show oder auch, das ist auf europäischer Ebene inzwischen seit 2022 verabschiedet, die sogenannte Ökodesign-Verordnung für diese Art von Produkten, also für Kaminöfen, Kachelöfen etc., die Werte kann man erreichen, indem man im Wesentlichen die Luftführung des Gerätes verändert. Es hat vor der ersten BIM-Show 2010 kaum Geräte gegeben, die über eine entsprechende Sekundärluftzuführung verfügt haben. Und das ist die vielleicht bis dahin wesentliche Veränderung. Im Augenblick arbeitet man an im Grunde zwei, drei verschiedenen grundlegenden Veränderungen der Geräte, die dann Art 1 das Ziel haben, den Einfluss des Betreibers zu mindern, indem man automatische Verbrennungssteuerungen einbaut in das Gerät oder intelligente Lösungen, die eben den Eingriff des Betreibers überhaupt nicht mehr erfordern. Das ist das eine. Zum anderen gibt es aber auch erste, allerdings im Moment noch vergleichsweise teure Abscheidetechnologien, die kommen zwar auf der einen Seite als Nachrüstlösung für bestehende Geräte in Frage. Wenn sie mit, ich sag mal, mit neuen Geräten zusammenverkauft werden, ist das dann preislich natürlich schon eine noch relativ hohe Hausnummer, die dann da abgerufen wird. Hä? Man arbeitet daran und ja, ich sag mal, ich bin da technologieoffen, wie man so schön sagt. Also ich bin da auch sicher, da werden die Entwickler in den Unternehmen noch gute Ideen haben. Das Dritte, was da vielleicht zu erwähnen ist im Augenblick, dass aber weniger Effekt auf die Partikelemissionen, vornehmlich auf die organischen Komponenten hat, das ist das Thema Katalysator. Wenngleich auch das indirekt eben Minderungseffekte, was die Partikel betrifft, hat.
Also da einige Möglichkeiten, die das Ganze verbessern können. Michael, wenn eine Partikelmessung euer Thema in der Form, kannst du vielleicht mal die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen mit ins Boot nehmen? Was ist das denn überhaupt und wie kann man das denn überhaupt feststellen und messen? Weil Frank hat jetzt schon ein paar Themen damit reingebracht, auch Grenzwerte und ähnliches. Also vielleicht, dass du nur mal von der messtechnischen Seite das Ganze einmal beleuchtest.
Ja, Partikelmesstechnik ist ist in den Medien in den vergangenen Jahren natürlich immer ein Thema so im Bereich Kfz gewesen. Muss man vielleicht sich vorher mal Gedanken machen, was denn überhaupt aus einer Anlage da hinten rauskommt. Da kommt jetzt nicht nur frische Luft raus, sondern im Endeffekt hängt es ja vom Brennstoff ab, den ich vorne der Anlage zuführe. Bei Öl und Gas ist das ziemlich klar, weil der Brennstoff normiert ist. Da weiß ich ziemlich genau, kann man auch relativ einfach nachrechnen, was da hinten für Abgaskomponenten rauskommen. Sind in der Regel sind das gasförmige Stoffe, natürlich auch so ein bisschen Feststoff, Ruß und so auch, aber hauptsächlich gasförmige Komponenten, CO, CO2, Sauerstoff, vielleicht noch ein bisschen Wasser. Bei Feststofffeuerung, das ist jetzt gerade hier das Thema, wo wir sprechen, ist das ein bisschen komplexer, weil der Brennstoff natürlich ein Stück weit genormt ist. Bei Pellets und bei Hackschnitzeln gibt es Normen, wie die auszusehen haben. Bei Pellets wird das sicherlich auch eingehalten. Bei Hackschnitzel, wenn man sich das so vorstellt, wie die hergestellt wird, dann ist das schon ein sehr inhomogener Brennstoff, der da am Ende hinten rauskommt. Da können die Hackschnitzelgrößen können variieren, der Schuttanteil, also wie viel, wenn es jetzt mal ganz sprichwörtlich Dreck sitzt da noch viel drin, wie ist der Feinanteil an Sägespänen, wie ist der Grobanteil und. Und all das, die Feucht, die Beschaffenheit, die Holz hat natürlich irgendwie Einfluss auf diesen Verbrennungsprozess. Und kennt das ja, wenn man zu Hause Feuer macht, wann lege ich das Holzschalt nach oder auch nicht. Da kann ich den Verbrennungsprozess halt sehr stark mit beeinflussen und dementsprechend auch das, was hinten rauskommt. Das sind dann nicht nur wie bei einer Öl- oder Gasfeuerung irgendwie CO, CO2 und andere gasförmige Komponenten. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen Stickoxid mit drin. Da sind, Frank sagt es eben schon, organische Komponenten können da sein. Alles Mögliche und natürlich halt auch die Partikel, die sich aber vielleicht nicht nur direkt vorne bei der Feuerung bilden, sondern dann im Laufe des Abgaswegs, wenn es dann aus der Feuerung, aus dem Brennraum rausgeht, bis es oben in der Kaminöffnung ankommt. Und das sind dann diese Partikel, die gemessen werden, also das sind wirkliche Feststoffe. Und da wird es ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Also in Deutschland ist es momentan so, da wird vor allen Dingen auf die Partikelmasse geguckt. Also es wird quasi geguckt, wie viel Gramm, also welche Partikelmasse pro Kubikmeter kommt in den Händen raus. Und das ist das Bewertungskriterium. Und da Frank sagte das eben schon, Für ältere Öfen sind wir dabei über 100 Milligramm pro Kubikmeter. Neuere sind im Bereich kleiner 20 Milligramm pro Kubikmeter, ist so das Ziel. Und da reden wir über eine Masse. Und was natürlich immer ein Thema ist oder momentan viel diskutiert wird, auch weil man es aus anderen Branchen kennt, ist, dass man vielleicht nicht mehr in Zukunft die Partikelmasse betrachten möchte, sondern eher auf die Anzahl geht, so wie man es aus dem Kfz-Bereich kennt.
Mhm. Und vielleicht fangt nur mal so ein bisschen zur Einordnung, 20 Milligramm oder 100 Milligramm pro Kubikmeter ist schon wie viel in etwa? Also ich hatte mal gehört, das ist so leicht der Fingernagel, was man so drunter hat vielleicht mal oder irgendwo anders. Also viel ist das nicht, ne?
Wenn man das auf die 20 Milligramm bezieht, ist das relativ wenig. Das ist ja, wenn das ist ja einfach zu rechnen, das ist ein Fünftel dessen, was halt eben und teilweise mehr Feuerungen älterer Bauart eben emittiert haben. Man muss, das ist eben schon gesagt worden, unbedingt natürlich noch betrachten, was der Betreiber macht. Also das ist so, dass letztlich die Holzqualität, insbesondere auch die Holzfeuchte, eine erhebliche Rolle auf die Emissionen hat. Das heißt, je schlechter der Brennstoff ist und je schlechter der Brennstoff aufgegeben wird in die Grundglut, wie man das in der Fachsprache nennt, desto höher sind die Emissionen. Die können dann auch leicht nicht nur das Fünffache, sondern auch das Hundertfache haben, wenn eben da falsch geheizt wird. Das ist eine ganz wesentliche Komponente, an der man auch maßgeblich mit den vorhin genannten Verbrennungsluftsteuerungen arbeitet, weil das geht also so weit, dass auch der Betreiber eine Information bekommt, wenn er zum Beispiel falsch zu große Scheite oder nasse Scheite auflegt, dann gibt es von der entsprechenden Steuerung eine Rückmeldung an den Betreiber und im besten Fall macht er das eben nicht ein zweites Mal falsch, sodass also hier auch an der Stelle letztlich maßgeblich durch die Gerätetechnik eben entsprechend beigetragen wird, dass die Emissionen weiter gesenkt werden.
Das war ja auch ein Punkt, der damals in der Novellierung der ersten BIM-Schau eine Rolle gespielt hat. Wie kriege ich den Betreiber halt beraten, damit der halt richtig auflegt und auch den richtigen Brennstoff benutzt. Und Michael, ich glaube, das war auch zu der Zeit, wo es um Feuchtegehaltmessungen ging, um das Ganze natürlich noch ein bisschen an den Schornsteinfeger zu koppeln und zu sagen, okay, wie könnt ihr das denn machen und auch feststellen?
Ne? Genau, da gibt es grundsätzlich Anforderungen an den Brennstoff, wie feucht er sein darf. In der Praxis, also der Schornsteinfeger, klar, dem ist das bewusst und der kontrolliert das ja auch dann im Rahmen der Feuerstättenschau, auch wenn er die Partikelmessung macht, guckt er sich das Holzschad an und guckt, was da passiert. Ist die Frage, ob dem, also wie Frank das gerade auch sagte, ob dem Anlagenbetreiber das so im Alltag immer bewusst ist, was er da verstochert. Das wird ja nicht immer nur, weiß nicht, reines Buchenholz da wie auf dem Prüfstand in so einen Ofen verfeuert. Da gehen auch Rösthölzer und alles andere mitunter durch solche Anlagen durch und da hat der Anlagenbetreiber, wie Frank es gerade sagt, natürlich einen enormen Einfluss auf die Emissionen und was dann oben aus dem Kamin dann tatsächlich rauskommt.
Frank, wie siehst du das von deiner Seite oder was? Ihr tragt ja auch viel dazu bei, zur Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, um halt die Betreiber da mitzunehmen. Jetzt nicht nur über Pressemitteilungen, ihr seid auch auf der Messe, es gibt eine eigene Messe mittlerweile, ne? Oder gab es in Leipzig World of Fireplace, die genau dieses Thema halt auch hochhält. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt, Stichwort Wärmewende, Energiewende und ähnliches, umso wichtiger wird das Ganze doch, oder?
Unbedingt. Also den Betreiber müssen wir da unbedingt mit abholen, wobei wir eigentlich heute davon ausgehen, dass die Anzahl von Betreibern, die das, ich sag mal, mutwillig falsch machen, dass die wird relativ gering sein. Dass wir haben es eben damit zu tun, dass doch eine Menge Heizer eben nicht genau wissen, wie sie es richtig machen. Das haben auch die Untersuchungen letztlich und die Beratungsgespräche der Schornsteinfeger gezeigt, die in den Prozess ja unmittelbar eingebunden sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich besser und einfacher, wenn eben Hilfestellung von dem Gerät selber ausgeht. Wie gesagt, daran arbeitet man. Insofern, ja, man wird da an der Stelle weiterarbeiten müssen. Man wird selbstverständlich auch Aufklärungsarbeit weitermachen müssen, um zu verhindern, dass eben da gerade das, was eben schon auch genannt worden ist, nämlich Unrat, das gehört eben einfach nicht in den Ofen. Und wenn die Leute das wissen, werden sie das auch nicht tun, denn dann ist die logische Konsequenz, dass halt auch eben dann erhöhte Emissionen aus den Schornsteinen kommt.
Das sieht man dann immer, wenn man mit den Schornsteinfegern hier spricht, über welche Fälle wir da reden und wie das tatsächlich in der Praxis dann aussieht, weil zu der Vorführung wird dann immer alles ganz schön gemacht und gezeigt und so weiter und zur Messung, aber danach vielleicht dann nicht mehr. Und dann gibt es ja noch die lieben Nachbarn, die da auch ein bisschen drauf aufpassen und an der einen oder anderen Stelle noch einen Finger hochheben. Ne? Der Finger kommt gerade von Michael, genau.
Ist ja auch ein monetärer Gesichtspunkt. Vielleicht kann man die Leute eher über diese Schiene kriegen, wenn ich da jetzt total feuchtes Holz oder andere Sachen verstocher, die da nicht reingehöre. Ich muss ja noch viel mehr zusätzliche Energie aufwenden in dem Moment, wo ich das verbrenne, um einfach diese Feuchtigkeit da rauszutreiben, und brauche ja einfach dadurch nur noch mehr Holz. Und ich denke, wenn man das so einem Betreiber der Anlage mal vorrechnet, was das ausmacht, dann kriegt man die ganz schnell über diese Schiene.
Sagt sich einfach, ne? Ist aber, glaube ich, in der Praxis draußen nicht ganz so einfach, halt, weil man kennt das, wenn man auf dem Dorf lebt, da sieht das miteinander. Frank, bei dir in der städtischen Bereich, weiß ich gar nicht, ob das da auch so ist.
Die Schornsteinfeger sind sicherlich nicht zu beneiden.
Ja, das ist hier am Stadtrand von Frankfurt, gibt es schon den einen oder anderen Holzhalte auch. Also insofern, das ist also in der Innenstadt sicher nicht, aber das ist keine Frage. Aber im Randbezirk von Frankfurt, wir haben hier einen relativ großen Stadtwald, das gehört auch dazu.
Schlägt sich da zu Buche sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Jetzt haben wir die Wärmewende, Energiewende, sagst du, ihr seid mit dabei und ihr könnt das auch leisten. Die Technik ist da, beziehungsweise schreitet noch weiter voran. Ist das auch die Message, die in den nächsten Jahren dann auch so gelten wird und auch noch akzeptiert wird und auch mitgemacht, gestaltet werden kann?
Nun, das Gebäudeenergiegesetz ist ja nun in aller Munde gewesen und ich sag mal, Punkt 1, Biomasse ist erst einmal als eben erneuerbare Energie weiter anerkannt. Das ist eine ganz wichtige Sachlage, wie wir glauben. Wenn wir mal die Rolle von unseren Produkten im Speziellen, also den häuslichen Feuerungen da betrachten, dann glauben wir, dass das als Ergänzung zu Wärmepumpen eine optimale Kombination darstellt, einfach weil die Effektivität von Wärmepumpen in kalten Witterungstagen nach unten geht. Dann sind eben diese sogenannten Arbeitszahlen, also der Wirkungsgrad von 4, der ist eben dann nicht mehr da, sondern der geht Richtung 1, will heißen, ich beheize im Grunde genommen das Haus dann elektrisch. Und da man davon ausgehen muss, solange die elektrische Energie nicht im Überfluss zur Verfügung steht, wird das eine vergleichsweise teure Angelegenheit sein. Und auf der anderen Seite auch, ich sage mal, das Stromnetz belastend. Und insofern glauben wir da, dass in den nächsten 20, 30 Jahren die Einzelraumfeuerungsanlage eine optimale Ergänzung zur Wärmepumpe darstellt, aus Netzentlastungsgründen auf der einen Seite und eben für den Geldbeutel auf der anderen Seite.
Was sich, glaube ich, auch niederschlägt in den Zahlen. Ne? Also letztes Jahr zumindest so wird das dann schon wahrgenommen und auch angenommen.
Ich glaube, wir müssen die letzten zwei Jahre da so ein bisschen ausklammern. Das hat im Grunde genommen drei Effekte. Das eine ist einmal die Corona-Zeit, die wir ja zum Glück jetzt hinter uns haben. Diese Corona-Zeit hat schlicht und ergreifend dazu geführt, dass Personen eben mehr im Haus investiert haben, weil sie auch schlussendlich nicht mehr reisen konnten. Davon sind letztlich am Ende auch eben Einzelraumfeuerungsanlagen betroffen gewesen, will heißen, da ist also relativ viel investiert worden. Und wir haben, das darf man nicht vergessen, durch den Ukraine-Krieg eben eine Situation gehabt, wo völlig unklar war, wie sich Gas- und Strompreise weiterentwickeln, bis hin zur Sachlage, dass ja zu befürchten war, dass Gas einfach schlicht nicht mehr zur Verfügung steht. Und zu diesem Zeitpunkt haben sehr, sehr viele Menschen eben auf Alternativen, die ohne oder die heimisch abgedeckt werden, die ja letztlich eine regionale Verfügbarkeit von Holz abgebildet haben und in der Lage waren, dann eben zumindest die Bude warm zu machen. Und das hat bis hin in das, ich sag mal, in die letzte Jahreshälfte 2023 zu einer Nachfrage geführt, die teilweise durch die Industrie gar nicht hat gedeckt werden können, sodass wir auch im Moment noch zum Teil in bestimmten Sektoren letztlich nicht wirklich lieferfähig sind, sodass also da aber eine Verschiebung zustande gekommen ist, die eigentlich nicht dem normalen Markt entspricht.
Ist schon verrückt, ne? Und auf der anderen Seite haben wir Wärmepumpen in den Markt bringen wollen und gebracht, teilweise letztes Jahr, wo heutzutage wieder Kurzarbeit ist und die gar nicht vom Band laufen. Also irgendwie eine merkwürdige Situation und merkwürdige Zeit. Frank, als Stichwort wir kommen so langsam, wir sind schon über eine halbe Stunde dabei. Zu dem Stichpunkt, du und Michael hatten es auch gesagt, Novellierung oder BIMSCHV, gibt es Änderungen? Sind irgendwelche Gespräche beziehungsweise passiert da was? Und wenn ja, vielleicht hast du eine Idee oder auch einen Wunsch, einen Blick nach vorne, wo es hingehen könnte?
Also zunächst eine Klarstellung. Wir haben ja, was Grenzwerte betrifft, inzwischen eine europäische Regelung. Das ist die Ökodesign-Verordnung. Mhm. Die ist inzwischen auch schon vergleichsweise alt, 2015 verabschiedet, allerdings für unsere Produkte erst 2022 in Kraft getreten. Trotzdem ist diese Ökodesign-Verordnung wieder auf dem Prüfstand, will heißen, man hinterfragt die Grenzwerte, die seinerzeit gesetzt worden sind. Der Prozess ist angelaufen und wird sich über die nächsten, ich sage mal, 2 Jahre wahrscheinlich hinziehen, bis da dann Einigungen erfolgt sind. Und das Ganze steht eben ein Stück weit auch im Zusammenhang mit der sogenannten Ambient Air Quality Directive. Das ist die Luftreinhalte-Thematik auf europäischer Ebene, die dann in den entsprechenden oder in den Ländern der EU umgesetzt werden muss. Insofern, diese Sachlage ist auf europäischer Ebene gesetzt und da wird es auch an der ersten BIMSCHV keine Novellierung geben, was Grenzwerte betrifft. Das ist alles auf europäischer Ebene geregelt und wird nicht national sondergeregelt. Davon muss man ausgehen. Anders sieht das mit Fragen aus, wie das im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagen vor Ort aussieht. Das ist das, was bei den Kesselanlagen ja die Messpflicht betrifft, die ja, an der ihr ja als Wöhler doch maßgeblich beteiligt seid. Das muss man jetzt abwarten. Leider ist das bei den Einzelraumfahrungsanlagen vergleichsweise kompliziert, weil die Abgasanlage, die ja in jedem Haus eine andere ist, einen nennenswerten Einfluss auf eben die Detailsituationen vor Ort hat und damit eine häusliche Messung von dieser Art von Produkten durchaus schwierig zu machen ist. Was ich mir vorstellen könnte, und da sind wir dann auch so bei einer Prognose, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man letztlich in irgendeiner geeigneten Weise eine Art Einstufungsmessung auch der Einzelraumfahrungsanlagen macht, sprich festlegt oder feststellt, wie viel oder welche Emissionen das Gerät in der Situation, wie sie neu eingebaut eben besteht. Und damit kann ich dann letztlich überwachen, ob der Kunde eben Servicearbeiten an dem Gerät machen muss. Und wenn wir von technischen Einrichtungen in den Geräten sprechen, Verbrennungsluftsteuerungen, Katalysatoren, Abscheidevorrichtungen in Zukunft, dann ist diese Überwachung unter Umständen einfach sinnvoll oder notwendig, weil ich eben einfach auch schauen muss, ob diese technischen Produkte auch ordentlich arbeiten. Und das geht eben dann über eine solche Messung sehr wohl. Das könnte man sich vorstellen, wobei da die sicherlich auch die Verbraucherschützer noch eine Runde mitsprechen werden oder wollen. Am Ende geht es dann natürlich auch um die Finanzierbarkeit dieser Sachlage, zumal das auch insbesondere in Bestandsanlagen nicht so einfach ist.
Ja, wir hatten ja schon Einstufungsmessungen, ist ja schon ein paar Mal das Stichwort gefallen, war ja auch schon mal ein Zeitpunkt. Aber bei Einzelraumfeuerstätten ist das natürlich schon mal eine größere Herausforderung. Michael, wie könntest du dir das in der Praxis vorstellen?
Naja, also die Relevanz, was Frank gerade sagte, das würde ich schon unterstreichen. Also diese Anlagen, die werden, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass die aktiv geregelt werden, dass ich einen Filter habe, hinten dran vielleicht einen Katalysator. Das ist natürlich erstmal gut, wenn ich irgendwie technische Mittel habe, um die Emissionen zu mindern. Je komplexer so ein System wird, desto eher neigt es natürlich auch vielleicht mal zu Fehlern. Und dass man deshalb da so eine Messpflicht hochhält, würde ich grundsätzlich erstmal unterschreiben. Die Frage ist, das geht jetzt eigentlich so ein bisschen an Frank, wie Franks Einschätzung da ist, was das Bewertungskriterium ist. Wir sprachen eben über Ökodesign-Richtlinien, dem Zuge ist vielleicht auch der blaue Engel zu nennen, wo es dann ja nicht mehr nur darum geht, nachher eine absolute Partikelmasse zu messen, was ich eingangs sagte, was vielleicht auch ein Stück weit so ein deutsches Ding ist und international nicht so üblich, sondern irgendwie weiter dann Partikelanzahl, Konzentration als Grenzwert angegeben sind. Beim blauen Engel gibt es das ja schon, da habe ich ja beides, einmal den Grenzwert in Milligramm pro Kubikmeter und dann einmal die Partikelanzahl. Und da ist interessant, dann jetzt so ein bisschen die Entwicklung zu beobachten, was sich da am Markt tut, so an Filtertechniken und was man mit entsprechender Messtechnik dann dahinter auch noch nachweisen kann.
Die Frage ging, glaube ich, Richtung Frank, ne? Wenn ich das nicht.
Genau, ja, genau.
Wenn du was drauf sagen kannst, weiß ich gar nicht.
Naja, ich kann da zumindest mal eines sagen. Die Scheitholzfeuerungen, die chargenweise betrieben werden, sind hinsichtlich der Partikelanzahlmessung kompliziert. Das wissen wir inzwischen. Die Messtechnik ist aus meiner Sicht nicht ausgereift, jedenfalls nicht für diese Art von Produkten. Auch wenn das zurzeit im blauen Engel verankert ist, sehen wir das eher skeptisch, weil die Ergebnisse eben nicht zuverlässig sind. Die Methoden sind nicht validiert. Da ist noch sehr viel Arbeit zu tun. Da wir ja auch im Bereich der Normen unterwegs sind, kann ich dazu nur sagen, man hat jetzt vor etwa einem Jahr begonnen, sich mit wirklich für unsere Feuerung, ich darf das nochmal betonen, für unsere Feuerungen mit Alternativen zu den gravimetrischen Messverfahren zu beschäftigen. Will heißen, das ist im Moment noch völlig ergebnisoffen. Da gibt es auch Effekte, die durch die Tatsache bedingt sind, dass wir ja nicht nur die Feuerstätte alleine betrachten müssen oder können, sondern wir müssen die Abgasanlage mit betrachten. Es ist schon gesagt worden, dass die Partikel sich verändern in der Abgasanlage. Sie verändern sich auch nochmal außerhalb der Abgasanlage. Da sind komplexe sogenannte atmosphärische und chemische Vorgänge im Gange, die zu Veränderungen führen und die allesamt weder durch das eine noch das andere Verfahren wirklich vernünftig abgebildet werden. Das will heißen, das, was ich da messe, hat nicht zwangsläufig damit zu tun, was dann draußen passiert. Und insofern kann ich zwar natürlich durch die Senkung von Grenzwerten letztlich die Qualität der Verbrennung, damit auch die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren oder verbessern, aber ich kann nicht direkt ableiten, was das für die Umwelt bedeutet. Also es ist ein ganz komplexe Thematik, die wir sicherlich noch eine ganze Weile werden weiterverfolgen müssen. Ich gehe mal heute davon aus, dass wir bei der gravimetrischen Methodik in den nächsten 5 Jahren, und das wird europäisch vorgegeben sein, bleiben werden.
Mhm. Ja, das ist, also du sagst ja auch, das ist nicht durch das eine oder andere hundertprozentig gelöst. Und Michael ist schon die ganze Zeit mit dem Finger dabei.
Ich kann das ja nur unterschreiben. Ich wollte das eben nicht so sagen, aber es ist halt so, wie Frank das gerade dargestellt hat. Das Ganze ist halt ziemlich komplex, und was ich finde, was mir dabei wichtig wäre, ist, wenn man da ein neues Bewertungskriterium einführt, dass man halt ganz klar sagt, wo man misst. Also ich will nicht sagen, dass es dann nicht das eine oder das eine wahre Ergebnis ist. Man muss halt gucken, dass man eine Vergleichbarkeit irgendwie herstellt zwischen der Messung, die ich vor Ort beim Anlagenbetreiber vornehme, und der, wie sie auf dem Prüfstand erfolgt ist. Weil sonst vergleiche ich irgendwie Äpfel mit Birnen, wenn ich vor Ort, also beim Anlagenbetreiber, ganz andere Voraussetzungen habe. Und da bin ich auch bei Frank. Muss man das Ganze dann ein Stück weit halt auch als Gesamtsystem sehen. Da kann ich jetzt nicht nur die Feuerung oder den Filter betrachten, sondern muss das immer so ein Stück weit ganzheitlich betrachten.
Man merkt schon, da ist ein bisschen Zündstoff drin. Man kann sich darüber lange austauschen und noch sicherlich viel, viel Technisches philosophieren. Leider läuft uns die Zeit so ein bisschen davon. Frank, was ist so ein bisschen jetzt der Ausblick auf 2024 für dich oder für euch als Verband? Vielleicht kannst du noch die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen in der Richtung mitnehmen. Und dann würde mich noch interessieren, wenn Fragen kommen, wo kriegt man bei euch passende Antworten oder wie kommt man zu euch?
Ich fange mal mit letzterer Frage an. Also am einfachsten über die Webseite bei uns, da ist entsprechend dann auch, sind die Kollegen drin. Das ist die Webseite, ist www.hki-online.de. Insofern, das ist der einfachste Weg zu uns, oder auch einfach unter HKI gegoogelt. Das wird auch gehen. Ausblick 24. Das ist eine ganz schwierige Frage. Im Moment ist der gesamte Wärmemarkt, du hast das schon im Zusammenhang mit den Wärmepumpen angesprochen, ziemlich zum Erliegen gekommen. Das trifft auch teilweise auf die häuslichen Feuerungen, auch auf alle anderen Kellergeräte zu. Nicht zuletzt wahrscheinlich verursacht durch die nicht gerade zuverlässige Gesetzgebung, auch hier insbesondere in Deutschland, was das Gebäudeenergiegesetz und alles darum betrifft. Um die Frage, der CO2-Neutralität von Holz, die seitens der Behörden in Frage gestellt wird, was in der Frage der Nachhaltigkeit von Wald eigentlich absurd ist, weil der Wald ist seit über 300 Jahren nachhaltig in Deutschland, schon von Gesetzes wegen. Insofern, das wird eine spannende Zeit werden. Wir werden, glaube ich, relativ viel auch machen müssen im Zusammenhang mit eben dem vorhin genannten Thema Wärmepumpe und Feuerung. Das ist noch nicht überall bekannt geworden. Leider ist auch das Bauen natürlich sehr viel teurer geworden. Das ist allen bekannt und das führt dann dazu, dass natürlich auch die Gelder, um ja erstmal eine Abgasanlage einzubauen in das Haus, fehlen. Und das macht dann eben im nächsten Schritt für zumindest neue Gebäude das Thema Holzfeuerung schwieriger. Dem gilt es zu begegnen. Was die regulative Seite betrifft, würde ich mal erwarten, wir haben gerade eine neue Norm für die Sicherheitstechnik der Geräte in Kraft gebracht. Da wird eine große Aufgabe sein, eben jetzt alle Geräte für diese neuen Normen fit zu machen. Da stehen Nachprüfungen an. Was die regulatorische Seite betrifft, werden wir die vorhin schon mal angedeutete Luftreinhalteverordnung in Deutschland einzuführen haben. Nachdem aber die Ökodesign-Verordnung noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, erwarte ich jetzt für dieses Jahr nicht mehr, dass die erste BIM-Schau noch mal angepackt wird.
Ich glaube, politisch wäre das auch ein ziemlich schwieriges Kapitel, was man da noch aufmachen möchte zu allen anderen Baustellen, die da noch sind.
Letzter Zeitpunkt.
Frank, erstmal vielen Dank für dein Statement und für deine Sache. Michael wollte auch noch kurz was sagen zu dem Ausblick. Ich meine, du hast jetzt gerade ein Staubmissgerät auf den Markt gebracht, aber was erwartet uns sonst noch dich noch? 24, außerhalb von Produkten natürlich.
Was mich aus... Boah, jetzt mal Fragen hier. Bleibt es ein bisschen abzuwarten. Wir haben jetzt, wie gesagt, du hast ja gerade angesprochen, ein neues Partikelmessgerät auf den Markt gebracht, was ja auch erstmal ganz gut ankommt. Das gilt es jetzt ein bisschen abzuwarten. Natürlich beschäftigen wir uns entwicklungsseitig schon seit längerem auch mit Zukunftsthemen. Haben wir heute über das eine oder andere ja auch schon ein bisschen gesprochen. Und warten ein bisschen ab der Dinge, die da kommen. Wie von euch beiden ja auch schon angesprochen, momentan haben wir das Ohr da immer ganz nah an der Gesetzgebung und horchen da ganz genau hin, wie es da weitergeht und beobachten das momentan vor allen Dingen auf wissenschaftlicher Ebene, in Arbeitskreisen, in Verbänden, auf Tagungen und müssen mal gucken, wo da die Reise hingeht. Also wir sind da auf alles vorbereitet.
Es wird noch spannend bleiben. Frank, ein herzliches Dankeschön an dich, dass du die Zeit hattest, dabei sein zu können. Und wenn Fragen kommen, geben wir die gerne weiter und ansonsten gibt es ein Einfallstor, wie man zu euch kommt. Und du hast das Schlusswort und darfst noch allen Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast was mit auf den Weg geben.
Ja, was kann ich da noch zum Abschluss sagen? Ich würde mal sagen, die Holzfeuerung, als ich vor 25 Jahren hier im HKI angefangen habe, war totgesagt, aber totgesagte leben länger. Also ich glaube daran, dass wir auch noch die nächsten 20, 25 Jahre mit den häuslichen Holzfeuerungen zu tun haben werden und eben in Ergänzung mit Wärmepumpen ist das Optimale. Wir müssen das jetzt nur einfach an den Kunden bringen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, was Mut macht für die ganze Branche und nach vorne gucken lässt, trotz aller Sachen, die da sind. Vielen Dank und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.